Genau, das ist sozusagen ich einerseits nämlich dieses komische Hahaha, ich bin jetzt Autorin, ich kann das gar nicht ernst nehmen, diesen komischen, aber das kommt ja auch davon, was ich für einen Begriff von Autorin habe und von alten weißen Schriftstellern. Genau, und ich bin so, aber ich bin doch nur ich. Und dass sozusagen ich mir diesen Begriff jetzt auch erstmal aneignen und umdeuten muss für mich.
Pissy, der Podcast vom Missy Magazin.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Pissy. Ja, seit der ersten Folge sind jetzt schon einige Wochen ins Land gegangen und wir haben wirklich auch schon wieder eine neue Ausgabe draußen. Wuhu! Unser Frühlingsheft, die Missy 03, und sie ist wieder richtig super geworden. Allerdings ist diesmal etwas anders als sonst. Also all diejenigen von euch, die sich schon verzweifelt am Kiosk suchen. Wir haben uns aufgrund der besonderen Umstände dafür entschieden, dass diese Ausgabe nicht im regulären Handel, also Bahnhofskiosk und Flughäfen und so weiter, ausliegt. Aus Gründen, die ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Es gibt sie aber natürlich noch im Abo, online und print. Und ihr könnt diese Abos auch noch weiterhin abschließen und helft uns damit sehr. Diesmal gibt es sie aber auch ausnahmsweise in der Einzelheftbestellung, portofrei. Ach ja, außerdem vielleicht noch im Buchladen eures Vertrauens. Da lohnt es sich auch wirklich mal nachzufragen. In dieser Folge spreche ich mit Olivia Wenzel, Autorin, Musikerin, Theatermacherin, über Rassismus und Race als Themen in der Literatur. Und zwar als literarische Themen, aber eben auch so als Themenkomplex im Literaturbetrieb. Kurz nochmal zu mir. Ich bin Dominique Hensel. Ich vertrete Anna Meyerhauser in der Chefredaktion. Und ich habe dieses Thema gewählt, weil ich es für sehr wichtig und interessant halte und ich habe mich damit auch schon viel beschäftigt. Ich bin auch promovierte Literaturwissenschaftlerin und finde, dass ich in Olivia Wenzel den perfekten Gast gefunden habe. Treuen Missy-Lesenden ist sie bereits aus der letzten Ausgabe bekannt, spätestens, denn dort spricht sie mit Lara Sielmann über ihren großartigen Debütroman 1000 Serpentinen Angst, der vor 2 Monaten erschienen ist. Also muss man sagen, pünktlich zur Krise, literally. Als ich Olivia das letzte Mal gesehen habe, war tatsächlich an ihrer Buchpremiere und die war am 4. März. Später habe ich herausgefunden, dass es an diesem Tag den offiziell ersten Covid-19-Fall in Berlin gab und es war für mich definitiv der letzte Abend, an dem ich aus war und irgendwie alles noch so ein bisschen normal. Deswegen war meine erste Frage an Olivia auch gleich, wie es sich für sie angefühlt hat, ihren Roman so mitten in die Krise rein zu veröffentlichen. Und damit geht's auch schon los. Aber noch so als Tipp, wir reden über ganz viele verschiedene Themen und es sind auch ein paar Literaturtipps dabei. Die packen wir euch natürlich in die Links. Ebenso einen Link zu dem Trailer, dem fantastischen Trailer zu Olivias Roman. Aber jetzt erstmal viel Spaß.
Es ist ja so, dass es mein erster Roman ist und ich habe deshalb keinen Vergleichswert, wie das jetzt wäre, wenn ich ihn in einer anderen Zeit veröffentlicht hätte. Also ich kann jetzt nicht sagen, all diese Dinge passieren jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, dass der eigentlich noch sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt jeden Tag irgendwelche neuen Anfragen. Es gibt immer mal wieder eine Rezension. Die meisten sind ganz gut. Ich habe jetzt aufgehört, das zu verfolgen. Aber eigentlich ein gutes Gefühl damit. Und es gibt auch immer wieder so Leute, die mir so Nachrichten schreiben oder schicken, die so ganz lang und persönlich sind. Und es gibt auch immer wieder dieses Moment, dass Leute sagen, ich habe es gelesen, es hat mich berührt, ich habe es jetzt meinen Eltern geschenkt. Meine Eltern lesen es bald. Und das ist irgendwie für mich immer noch überraschend und ganz schön, weil ich... Also woran ich nicht gedacht habe, ist, dass es halt auch so eine ältere Leserschaft finden wird, Leserinnenschaft finden wird. Genau. Und auch cashwise komme ich eigentlich gerade ganz gut über die Runden. Es wird vieles abgesagt, aber einige zahlen Ausfallhonorare. Einige sagen, wir zahlen jetzt einen Teil und den Rest im Herbst. Manche zahlen mehr als vereinbart, weil sie sagen, wir sind zum Beispiel ansässig in der Schweiz und haben Cash, keine Ahnung. Genau, bisher ist es eigentlich wirklich alles voll gut. Aber ich weiß um viele Leute, bei denen das natürlich nicht so gut ist. Ich glaube, die Leute, die jetzt veröffentlicht hätten und das nicht mehr machen konnten, weil schon Corona so all over the place war, die haben jetzt ein richtiges Problem.
Ja.
Weil die können gar keine Aufmerksamkeit bekommen, weil niemand kann das Buch lesen. Das Buch ist nicht rausgekommen. Ich glaube, das kann sich jetzt wieder ändern, wenn die Buchläden wieder auf sind, aber da gab es, glaube ich, für richtig, oder dass auch so viele verschoben wurden. Also die wollten jetzt veröffentlichen und sagen, du kommst im Herbst raus und das bedeutet, du kriegst halt auch erst im Herbst einen Teil deines Vorschusses noch. Und das ist halt richtig kacke, glaube ich, wenn man so eigentlich fertig ist und ready und dann geht's nicht los.
Ja, so gesehen richtig gut getimed, also, oder? Also
ich habe mega Glück gehabt, dass das noch so stattfinden konnte, der Abend. Also die.
War das der einzige Abend, in dem du wirklich in Person...
Nee.
Es gab noch ein paar danach.
Ich hatte davor schon ein paar Termine. Ich war zum Beispiel zum langen Tag des Buches in Frankfurt am Main. Und ich habe ja vorher immer wieder auch Auszüge gelesen, so in Zwischenständen. Und seither gibt's halt jetzt immer mehr Online-Formate. Und da mache ich manchmal was, jetzt auch nicht alles. Ich hatte auch erst so Ambitionen, mega viel mehr auszudenken. Aber das braucht schon auch viel Zeit, um das richtig geil zu machen.
Ja.
Das mache ich jetzt. Also ich muss dann doch auch noch ein paar andere Sachen machen gerade.
Ja, ich hatte ja, also weil du es auch gerade ansprichst, ich hatte ja das Glück, dass ich auch schon eben verschiedene Stadien oder Textauszüge schon kannte. Ich fand es einfach sehr schön, das irgendwie so rund zu sehen an der Buchpremiere und dann auch das Buch zu lesen, so im Ganzen. Aber dann habe ich mich nochmal so zurück, ich habe auch so ein bisschen mit Leuten drüber geredet und manche meinten auch so, wow, das ist teilweise auch krass und so, so krasse Szenen. Und ich war so, nee, warum lest du? Aber dann ist mir eben eingefallen, ich hatte die ja schon gehört, so eben so in den letzten Jahren. Und ich weiß schon, da gab es so ein paar, also da teilweise war ich so richtig aufgeregt. Das hat mich schon richtig mitgenommen. Fand es jetzt aber so, weil es eben auch schwierige Themen, wie man so schön sagt, anspricht. Und fand es jetzt aber eben an der Buchpremiere sehr, irgendwie alles sehr rund. Und wie du das so aufgenommen hast, so dass ich am Ende des Abends einfach so, ich habe jetzt im Nachhinein erst gemerkt, so, es gab ja überhaupt keine Q&A oder sowas. Aber ich hatte auch nicht den Bedarf, weil ich das Gefühl hatte, also all diese Themen sind irgendwie, die hatten so Raum und sind irgendwie gut aufgegriffen worden. Vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen erzählen, wie du
was da eigentlich los war,
geplant hast, wie es ablief.
Genau, also ich hatte auch den Eindruck, dass die Buchpremiere zum Beispiel eine sehr warme Stimmung hatte letztlich. Also im Buch nicht durchgängig ist, deswegen das, glaube ich, auch so ein schöner Abend war. Buchpremieren sind ja so in der Regel... Also ich war jetzt in meinem Leben auf 3 Buchpremieren und was da immer passiert ist, dass die AutorInnen die das Buch geschrieben hat, sitzt auf der Bühne und die LektorIn auch. Und dann wird meistens der Abend eröffnet von der lektorierenden Person, die dann sagt, hi, folgendes Buch, so haben wir uns kennengelernt, gibt eine Zusammenfassung, dann liest die Autorin und dann spricht meistens der Lektor nochmal mit ihr in so einem kurzen Talk. Und das ist, finde ich, ein extrem sprödes Format, weil es halt nur so, also erstmal tut es so, als ob sie im Gespräch jetzt nochmal wirklich auch so miteinander in diesem Schreibprozess wären oder das so zusammenfassen. Und ich immer, wenn ich das gesehen habe, dachte ich so, ich verstehe, warum ihr das macht, aber es bringt mir nichts aus diesem Schreibprozess nahe. Es gibt mir kein Gefühl dazu und es ist alles vor allem immer so sehr... Also es ist eine sehr verkopfte Veranstaltung. Da gibt es keinen Genuss. Und ich habe mich dann gefragt, was würde ich eigentlich gern, also auf was für eine Buchpremiere würde ich eigentlich gern gehen zu diesem Buch? Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass natürlich, weil das autofiktional ist, das Buch, auf jeden Fall die Frage immer im Raum steht, was davon ist autobiografisch und was nicht.
Ja.
Und dass ich das, glaube ich, in der Buchpremiere den Umgang damit schon vorwegnehmen möchte. Künstlerisch. Und da bin ich relativ schnell an gute Leute geraten. Da war dann zum Beispiel dabei Martin Schnipper, mit dem ich schon früher manchmal gelesen hatte. Das ist ein sehr freundlicher, junger, weißer Schauspieler. Ich habe Tembi Wolf angesprochen, die war früher in der Feedback-Runde dabei bei meinem Buch. Da habe ich im Oktober so eine Runde gemacht mit so 5 Leuten, die mich alle nicht besonders gut kennen, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, als der Roman so fast fertig war. Das war sehr hilfreich und da habe ich sie als eine sehr klare, coole Person erlebt. Außerdem kommt sie auch aus Weimar und wir haben festgestellt, dass wir sogar auf einer Schule waren.
Was?
Also wir haben großen Altersunterschied, aber wir haben uns halt nie gesehen. Ja. Also und dann dachte ich, das ist irgendwie krass stimmig, dass auch sie dabei ist. Und dann hatte ich noch eine Freundin gefragt, Chiang Tu Tran, die die arbeitet zum Beispiel im Migrationsrat und macht so Sachen und studiert, schreibt gerade ihre Masterarbeit. Und die wollte dann auch mitmachen, konnte aber dann kurzfristig nicht. Und dann ist Dück Minfam eingesprungen, der eigentlich selber ein Performer ist, aber auch eben Bühne und Räume und sowas auf sich ausdenkt. Man kann Dück zum Beispiel sehen in dem Film von Tokyo Royal, Neubau, als Darsteller. Und Dück ist richtig cool und für mich ja irgendwie so die Stimme des deutschen Ocean Wong.
Voll.
So, und genau, das heißt dann, und dann noch ich, und dann war klar so, ah, okay, es gibt so ganz verschiedene Stimmen. Eine natürlich so eine trainierte Sprecherstimme, dann so Stimmen wie mich und Dück, die irgendwie so eher, naja, so von der Performance kommen und so. Und dann noch Tembi, die eigentlich ja eher Journalistin ist. Und wir haben dann zusammen diesen Abend zusammengebaut. Und ein richtig wichtiges Element war die Idee, dass sozusagen ich schon sehr persönliche Sachen erzählen werde, aber nicht als, also nicht ich mit meinem Körper, sondern dass ich durch die spreche. Das heißt, wir haben einen Abend gebaut, wo wir teilweise eben so mit verteilten Stimmen gelesen haben. Dabei sind wir immer auf so Stühlen rotiert, oder so Reise nach Jerusalem mäßig. Und dann haben wir auch so zwischendurch Talksituationen gehabt, wo dann zum Beispiel Martin Schnipper als Olivia Wenzel gesprochen hat, seine Erfahrung, wie es war, in Weimar aufzuwachsen. Und dann aber hat er auch sozusagen als Martin Schnipper eigene Erfahrungen da reingemischt. Das klingt jetzt so mega kompliziert.
Ja, es war aber wirklich sehr rund.
Genau. Also, ja. Was aber eigentlich passiert ist, ist, dass man so gemerkt hat, okay, Leute sprechen hier irgendwie miteinander und es wirkt privat. Und ich habe das Gefühl, dass es eigentlich Olivia, die da spricht und dahinter steckt, aber ich kann auch nicht ganz sicher sein, ob das gerade so ihr Input ist, wenn sie erzählt, wie sie Schiss hatte, als Jugendliche beim Goethe- und Schiller-Denkmal vorbeizulaufen in den 90ern. Weil was ich gemacht habe, ist, dass ich sozusagen immer da, wo ich im realen Leben mit den Leuten, die mitgemacht haben, Überschneidungen habe, da habe ich die sprechen lassen. Also Martin Schnipper kommt auch aus Weimar. Martin Schnipper ist auch durch die USA, Marokko, Vietnam gereist und hat dann über das Reisen gesprochen. Dück hat zum Beispiel über Bilder gesprochen. Da habe ich ihn gefragt, so auch, ob er noch Bilder dazu gibt. Bilder, mit denen ich während des Schreibens gearbeitet habe. Und sozusagen auch seine eigenen Assoziationen zu den Bildern hat er auch mit erzählt, nicht nur meine während des Schreibens. Und das, weil wir das alle sehr freundschaftlich gemacht haben, also schon mit Bezahlung, aber trotzdem freundschaftlich, hatte das dann, glaube ich, so eine warme Stimmung. Und dann gab es noch ein Element, was ich irgendwie auch cool fand. Das war halt mein Lektor, der natürlich doch irgendwie auch dabei sein musste. Und der hat dann mit Joy Christine Kalou von den Sophiensälen, die Dramaturgin, mit ihr so einen Live-Talk gemacht. Ja. Und der war dann zum Beispiel so, würde ich sagen, sehr intellektuell,
genau,
sehr klassisch cool. Und so, also schon auf so einem diskursiven Level, was ich dann live auf keinen Fall hinbekommen hätte.
Ja.
So, und das fand ich dann auch nochmal ein gutes Element. Mir haben dann später Leute rückgemeldet, ah, das wirkte auch so, als ob das wie eine Parodie ist auf das, wie sonst die Buchpremieren sind. Das war nicht intendiert, aber genau.
Nee, innerlich war es auf jeden Fall top, aber genau, es war schön, das aufgebaut zu sehen. Ich fand auch genau, wie du es erzählst, es wirkte irgendwie so kollektiv und gleichzeitig hattest du es unter Kontrolle. Und das finde ich irgendwie echt wichtig, gerade bei dem Thema, weil das ja wahrscheinlich immer herangetragen wird, eben wenn es auch um Rassismuserfahrungen geht, dann sprichst du ja immer auch ohne es zu wollen als Kollektiv, aber du hast das irgendwie geschafft, dass es irgendwie aus deiner Hand gleichzeitig kam und irgendwie solidarisch und cool. Genau, und da gibt's ja irgendwie, ich hatte dir das vorher auch schon mal erzählt, dass ich ja mal so ein Worst Case Buchvorstellung hatte, und zwar war ich da 2014 bei Chimamanda Ngozi Adichie. Das war ein Riesenevent, es war total ausverkauft, Schlangen draußen, es war so Popstar is in town, und das war eben...
Und genau, auch viele nicht weiße Leute.
Genau, ne? Es war halt so ein totales Community-Event, es gab ganz verschiedene Organisationen, die hingegangen sind, so E-Oto, die machen so ganz tolles Empowerment für schwarze Jugendliche, oder Leute von der ISD waren da, also Initiative für schwarze Menschen in Deutschland. Und alle hatten sich so krass gefreut. Ich war da, weil ich gerade da angefangen hatte zu promovieren, eben auch über sie unter anderem. Und genau, alle hatten sich so mega drauf gefreut, weil sie halt eben so als, ne, sie war so eine Stimme, die irgendwie über Rassismus gesprochen hat, über Alltagsrassismus in der Literatur. Sie war...
Ja, und die so mega ist, der Star ist einfach.
Ja, sie ist so ein mega Star, geil. Ja, genau, und sie ist also halt quasi so, ne, die seltene schwarze Intellektuelle, die halt immer kommt, und abgesehen davon, dass das Buch auch super geil ist, aber das Event war dann halt super enttäuschend, fehlorganisiert, also es gab eben so, wir müssen jetzt, glaube ich, keinen Namen nennen. Nee, also es gab so...
Aber das kann man ja auch nachgucken. Also kann wenn man auch nachgucken. Eine Schauspielerin, die sonst okay Sache in Deutschland macht, da sitzt und die Namen nicht aussprechen kann, die im Buch irgendwie fallen und dann damit noch kokettiert, das ist bei so einem Thema einfach...
Das war total daneben. Also genau, und sie hat irgendwie selber voll wenig gesprochen und dann wurde das, wie es halt so ist, dann wurde das immer übersetzt. Genau, also dann wurde es übersetzt. Dann gab es so ein kurzes Gespräch, wo eben aber auch, also... Da kam irgendwie nicht so viel bei rum. Und ich weiß noch, dann gab es so einen Zwischenruf. Genau, die Übersetzerin war, ich glaube, die Übersetzerin hatte das moderiert und hatte dann den deutschen Begriff Rasse benutzt. Mhm. Und da gab es einen Zwischenruf im Publikum, ob man da nicht Race sagen kann, weil es eben als soziales Konstrukt irgendwie im Deutschen nicht so rauskommt. Und da hat man gemerkt, da hat Adichie, für sie wurde dann irgendwie auch nicht übersetzt, sie hat gar nicht verstanden, worum es geht, aber dann hatte jemand für sie übersetzt, das war wirklich schlimm. Und sie hatte total Bock, darüber zu reden, man hat es voll gemerkt, also das Publikum war irgendwie heiß drauf, mit ihr darüber zu reden. Sie war heiß drauf, aber dann gab es tatsächlich irgendwann die Ansage, es gab so 10 Minuten Q&A nur, dass jetzt bitte nicht so viel Fragen so zum Thema Rassismus gestellt werden sollen, sondern nur zum Buch, was natürlich absurd war.
Aber auch da sieht man ja auch wieder, ne, du hast darüber ja geschrieben und nennst es das Korsett der Buchpremiere. Also auch wieder dieses, wie starr diese Sachen sind vorne, jetzt wird gelesen, dann gibt's kurz Fragen, that's it. Also, dass man irgendwie so, ja, dass das so komisch fantasielos immer abgeht.
Ja.
Und es, ich glaube, da muss ja auch jetzt nicht immer die Autorin sich das überlegen, was man noch machen könnte. Weil das, also genau, es gibt genug Selbstvermarktungszwang, aber so die VeranstalterInnen, das wundert mich schon.
Naja, ich dachte halt, also im Nachhinein, das war einfach denen unangenehm. Also ich meine, die paar Male, dass es quasi um Rassismus ging, da ging es dann natürlich um die USA und das wurde so ziemlich so abgeblockt, dass man das jetzt überträgt oder irgendwie, und ich meine, das sind jetzt 6 Jahre her fast, ne? Also da ist wahrscheinlich schon ein bisschen was passiert, denke ich. Also das wäre jetzt so irgendwie so meine Frage, ob du das Gefühl hast, dass es eben mehr Bereitschaft gibt, irgendwie das Thema Race und Rassismus in der Literatur auch zu besprechen.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall bei den großen Mainstream-Verlagen angekommen. Das habe ich auch in der Missy so gesagt, dass es irgendwie mindestens merkwürdig ist, dass man fast immer nur weiße Menschen verlegt, so für den Mainstream. Und man merkt, glaube ich, auch, das liegt nicht nur daran, dass die nichts schreiben oder es nicht können, sondern es gibt ja schon, also da gibt es ja schon viel früher Hürden. Dass ich zum Beispiel so einen Beruf machen kann und daran glaube, dass ich davon leben kann, da habe ich einfach zum Beispiel sehr viel Glück gehabt, dass meine Mutter mir sehr früh vorgelebt hat, so dass ich alles machen kann, was ich möchte. Aber ich würde mal sagen, sehr viele Familien, die so einen Arbeiter-Migrationshintergrund zum Beispiel haben, die werden nicht denken, hoffentlich wird mein Kind nicht Ärztin, sondern Malerin oder Autorin. Ja. Das ist ja nicht erstrebenswert, weil es kein Cash bringt und das Renommee, was damit kommt, ist einfach für wie es immer gesagt wird, bildungsferne Schichten, ist auch ein doofer Begriff, aber ist halt ja kein interessantes Renommee.
Nee, da sind strukturell definitiv die Zugänge einfach.
Genau. Und damit einher geht ja auch dann dieses Ganze, so was sind Schreibschulen und was passiert an Schreibschulen und wer unterrichtet da eigentlich was und was ist der Kanon oder was ist auch schon, oder noch einen Schritt früher, was ist der Kanon in Schulen?
Ja, allerdings.
Warum lese ich ausschließlich alte, weiße, tote Männer, bis ich 18 bin und aus der Schule raus? Wie kann das sein? So.
Ja.
Genau, das, also, da gibt es, das ist ein Riesenthema und da gibt's, kann man, glaube ich, so endlos drüber labern. Was ich gemerkt habe, ist auf jeden Fall, dass es, dass ich mit meinem Buch jetzt auch wahrgenommen werde, eben wie zum Beispiel diese vielen Eltern, die es geschenkt bekommen, bei Leuten, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie das lesen werden. Oder die, also wo ich auch erwartet hätte, dass sozusagen die Form, dieses viele Dialogische, diese langen Bildbeschreibungen und so weiter, und eben, dass es jetzt nicht chronologisch erzählt wird, dass das eher die Leute abturnt. Und also dass es ihnen zu anstrengend ist, das noch in Kombination mit diesen ganzen schweren Themen, die das Buch hat.
Ja.
Was ich auch problematisch dann wiederum finde, ist, dass ich jetzt in sehr vielen Talks immer nur noch über Rassismus rede.
Ja.
Also das ist sozusagen zweischneidig. Einerseits finde ich es cool, dass es immer mehr Awareness dafür gibt im deutschen Literaturbetrieb. Gleichzeitig hinkt er noch US-Märkten ja. oder englischen Märkten krass nach oder auch zum Beispiel der deutschen Theaterlandschaft.
Ja.
So, da ist, würde ich sagen, so 10 Jahre Unterschied mindestens. Und andererseits genau habe ich immer so gar keinen Bock, dass ich jetzt immer so die neue Rassismusbotschafterin bin oder auch Thüringen erklären muss.
Stimmt.
Und so, also das ist, oder DDR erklären soll. Und ja, also genau, da merke ich so, das ist für mich ein schwieriger Spagat, weil ich natürlich trotzdem jede Möglichkeit, die ich habe, nutzen möchte, um die Themen zu pushen.
Ja. Ja, also genau, also warum ich überhaupt so darüber sprechen wollte, einerseits eben, ja, war das Teil meiner Doktorarbeit, wo ich eben ja über Blackness und Race auch, also dezidiert unter formalen ästhetischen Gesichtspunkten auch schreiben wollte, weil das eben sich überhaupt nicht ausschließt quasi.
Wie hieß das Thema?
Ja, es ging um Blackness in eben so einer im afropolitanen Roman quasi. Mhm. Und ich habe mir eben genau und ich habe dann ja, ich habe dann verschiedene ich gucke mir da verschiedene Romane an und schaue mir eben an, wie das formal umgesetzt ist, weil das eben der Vorwurf, dass das irgendwie soziologisch wäre oder einen soziologischen und nicht einen ästhetischen Wert hätte, ist natürlich totaler Quatsch.
Der Vorwurf an diese Art von Romanen?
An
Vorwurf von wem? Vom
also an sich ist es ein sehr alter Vorwurf, dass quasi Literatur, die sich mit Rassismus überhaupt beschäftigt, oder meinetwegen Identity oder Race an sich, dass das nicht Kunst sei, sondern Propaganda. Mhm. Also das ist so eine Debatte aus den 20ern in den USA.
Und hast du das Gefühl, diese Debatte hat immer noch so ein kleines Echo in Deutschland? Ja,
also definitiv. Ich glaube nicht, dass das weg ist. Da gibt's also Dünkel gibt's immer noch, finde ich, wenn Politik, also wenn Literatur auch politisch ist. Mhm. Aber das Problem ist, Literatur ist halt politisch. Also dieselbe Person, die quasi sich den, also in dieser Debatte, die es damals in den USA gab, in der Harlem Renaissance, wo unter anderem W.E.B. Du Bois mit beteiligt war und sich eben den Vorwurf anhören musste, dass das nicht Kunst, sondern Propaganda sei, über diese Themen zu schreiben, der meint dann eben auch so, all art is political. Und Propaganda and must be, weil er eben sich auch die Zugänge angeguckt hat. Mhm. Und das eben auf, in dem Sinne keine, also es gibt auch keinen neutralen Literaturbetrieb oder Markt, sondern es haben eben manche Menschen keinen Zugang und da, und daher ist es, also allein auf dieser Ebene schon, politisch. Ja. Und dann wiederum finde ich es eben auch total spannend, ja, sich anzugucken, wie das eben, ästhetisiert werden kann. Mhm. Also ich hätte jetzt zum Beispiel so ein paar Theorien, wie das in deinem Roman ist, wenn ich den jetzt so quasi professionell angucken würde.
Also ja. du sagst, du hast ein paar Theorien, wie in meinem Roman ästhetisiert wird der Umgang mit Race.
Und Blackness, genau.
Und Blackness.
Also in meiner Doktorarbeit schreibe ich viel über Zeitlichkeit und Historizität und so, und das ist für mich so ein Marker für Race. Also das machen einfach viele AutorInnen. Verschiedenen Gründen.
Was meinst du damit? Zeitlichkeit?
Zeitlichkeit im Sinne von unterschiedlich, also aus der Zeit fallen, so verschiedene Diskurse wie zu spät sein, in der Vergangenheit sein, keine Geschichte haben, also dieses zu viel Geschichte haben, weil natürlich Race auch nur eine Akkumulation von Geschichte ist. Also es ist ja quasi eine Ansammlung von Stories und Mythen und Scheiß, der über die Jahrhunderte geschrieben wurde, und einfach der Umgang damit kann zum Beispiel bewirken, dass man sich davon befreit, von Geschichte. Es kann aber auch sein, dass man sich explizit mit Geschichte beschäftigt. Das würde ich zum Beispiel bei dir machen, weil ich das so glaube, das wäre so ein Ansatz. Dann finde ich, ist bei dir, könnte man in deinem Roman sagen, spielst du mit so einer bestimmten Art von Dissoziation.
Dissoziation.
Also Dissoziation. Diese zwei Stimmen oder so eine Art Split. Die Protagonistin ist ja so, in ihrer Wahrnehmung auch, also es gibt ja mehrere Stimmen.
Ich dachte jetzt, du meinst Dissonanz, nämlich sich reiben.
Ja, naja, okay. Aber genau, so, und da könnte man zum Beispiel über Double Consciousness nachdenken, ne? Also wie das eben ist, sich immer quasi durch zwei Augen wahrzunehmen, durch das Innere und dann irgendwie durch die Gesellschaft. Also so Sachen, ne? Also es gibt da einfach, man kann das einfach ernsthaft machen, dass man nicht sagt, ja, okay, das ist jetzt hier so, das ist jetzt Literatur und das ist ästhetisch und das ist jetzt politisch und Kontext. Und die beiden sind getrennt oder im schlimmsten Falle das Politische und der Kontext, das hat jetzt mit der Autorin zu tun, mit ihrem Privatleben und hat gar nichts mehr mit dem Werk. Und das ist eben totaler Quatsch, aber wird noch häufig gemacht so. Da muss man auf jeden Fall so ein bisschen dagegen anarbeiten und sagen, nee, hier schaut mal, da gibt's eine ganz lange Tradition an AutorInnen, die sich mit dem Thema Race und Rassismus beschäftigen, die das irgendwie klug machen.
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nämlich auch gar nicht so viele kenne. Also ich glaube, die haben schon so einen ganz anderen Kanon gelesen als ich, aber so, ich merke jetzt auch so, ja, aber ich muss auch mal einfach den deutschen Ausgaben von, oder naja, nicht, nee, eigentlich keinen Bock, schon auf Englisch, James Baldwin, Toni Morrison, ich habe das alles nicht gelesen bisher.
Ja, so Sachen wie Invisible Man, das würde ich irgendwie mit deinem Roman zusammenlesen oder so. Und genau, ich habe ja auch noch Jassy Homegoing, da geht's dann eben viel über Geschichte, Geschichtlichkeit.
Was das wäre, glaube ich, voll sinnvoll, wenn du unter diesem Podcast dann so eine kleine
Literaturliste machst. Ja, stimmt, das könnten wir machen. Ja, aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich eben, ich bin ja auf das Thema, also das Thema interessiert mich sowieso, eben weil ich mich in meiner Promotion damit beschäftigt habe, aber dann ist jetzt, haben wir auch eine neue Missy-Kolumnistin, Apana Aisha Berndt, und sie war auch in Hildesheim, hat auch da studiert oder studiert noch. Und hat da einen ganz tollen Text geschrieben über ihre antirassistische Arbeit und dass sie oft gar nicht mehr so zum Schreiben kommt. Und wenn sie dann irgendwie schreibt, dass es dann auch nicht so ganz einfach ist, weil wenn sie über Rassismus in der Literatur schreibt, dann gibt's immer so, also unterschiedliche Reaktionen. Und so ein Satz, der schon ziemlich krass ist, war so irgendwie von ihren weißen Kommilitonen, das wurde ihr gesagt, voll gut, durch deine Rassismuserfahrung hast du immer spannende Geschichten zu erzählen. So. Das ist natürlich ein selten blöder Satz, aber was war deine Erfahrung so?
Zum Glück hat niemals jemand sowas zu mir gesagt. Und genau, ich würde ja auch niemals sagen, voll gut, dass du vergewaltigt wurdest, da hast du immer viele schöne Geschichten zu erzählen. Zu zum Beispiel Juno Diaz. Nee, ich nehme es so wahr, dass einerseits, also ich bin überrascht, der deutsche Literaturbetrieb, ne, der Mainstream gerade, bespricht das Buch schon so, dass ich es glaube, es ist schon ziemlich klug und es ist nicht, es hängt nicht an Race fest auf irgendeine komische Art, die wir aus den 50ern kennen oder so. Genau, ich teile das, was, wie heißt sie?
Apana Aisha Berndt.
Genau, was ihr da sozusagen widerfahren ist, nicht. Die hat in Hildesheim studiert, ne? Ich habe da ja auch studiert und ich habe aber auch einfach nicht schreiben studiert. Also ich glaube, diese Mischung oder das, was ihr da gesagt wird, entweder meint das jemand naiv als Props für dich, du hast es richtig gut, cool, thumbs up, und das ist dann halt schon richtig Panne, oder sogar eben gemischt, also mit so einem unterschwelligen Neid, würde ich sagen.
Ja, voll, das lese ich da auch raus.
Genau, und das ist aber, glaube ich, sozusagen jetzt nochmal unabhängig von dem, was es sozusagen über Rassismus offenbart, glaube ich, bei all diesen Schreibschulen grundsätzlich ein Problem, dass natürlich da Leute sind, die alle auf diesen Markt wollen und das von Anfang an wissen und KonkurrentInnen sind auf eine Art. Also ich habe das, ich habe so, glaube ich, insgesamt 3 von diesen Schreibseminaren mitgemacht und die fand ich alle ziemlich cool. Ich habe viel bei Paul Brodowski gemacht. Aber ich habe in der Zeit noch nicht mal ansatzweise über irgendwie so Race oder Rassismus so nachgedacht, schriftlich oder auch so. Also im Privaten anders, als dass ich gedacht hätte, das hätte eine Relevanz für was ich schreiben würde. Ich habe damals so eher so ziemlich viel surreales Zeug gemacht. Und ich habe immer voll viel positives Feedback bekommen und dann wurde mir gesagt, schreib mal weiter. Und dann hat Paul Brodowski gesagt, ey, du könntest auch in deiner Abschlussarbeit, weil ich nicht Schreiben studiert habe, du könntest trotzdem auch was Kreatives schreiben zur Hälfte und dann und so weiter. Und das habe ich dann eigentlich geglaubt und gemacht. Und das war ein Theaterstück, mit dem ich dann so einen Preis gewonnen habe. Und deswegen bin ich überhaupt dann so, nach diesem Preis dachte ich, ah, okay, Leute, dieses Business nimmt mich ernst, dann bin ich jetzt Theaterautorin. Aber die ersten 2 Jahre habe ich auch immer gelacht, wenn ich gesagt habe, ich bin Autorin. Also genau. Das habe ich aber auch zu Hengami letztens gesagt, dass genau das ist sozusagen ich einerseits nämlich dieses komische Hahaha, ich bin jetzt Autorin, ich kann das gar nicht ernst nehmen, diesen komischen. Aber das kommt ja auch davon, was ich für einen Begriff von Autorin habe und von alten weißen Schriftstellern. Genau, und ich bin so, ja, aber ich bin doch nur ich. Ja. Und dass sozusagen ich mir diesen Begriff jetzt auch erstmal aneignen und umdeuten muss für mich. So. Aber kurz abgeschweift. Und dieses, genau, aber dieses, glaube ich, das kompetitive Moment in diesen Schreibschulen, das ist, glaube ich, ein Problem. Mhm. Ich habe beim Prosa Nova 2017 was gelesen, das wird ja von den Schreibis da veranstaltet. Und da hatte ich das Gefühl, das war eine richtig coole Crew, die haben alles mega gut durchdacht, haben auch gesagt, wir laden dezidiert jetzt nicht die ganzen großen Namen ein, es muss nicht nochmal Uwe Tellkamp vorbeikommen und so weiter, sondern wir gucken, wer uns eigentlich interessiert. Und die waren auch, da waren auch sehr viele Leute dabei, also aus dem Dunstkreis ist, glaube ich, auch so davor, Shader Bezar und Lena Völklinghaus und diese ganzen Leute, die damals ja dann auch angefangen haben zu sagen, ey, sorry, aber wir haben irgendwie nur männliche, weiße Lehrende hier und was ist hier eigentlich los? So, okay. Was ist mit dem Kanon? Und da ist, also das, die Debatte hat viel Aufmerksamkeit bekommen, wurde in mehreren Teilen, glaube ich, im Merkur besprochen. Und da ist schon, also da hat man was gemerkt, eine Veränderung. Und zum Beispiel jetzt das Team von Prosa Nova, also von diesen neuen Hildesheim-Studis, die Literaturzeitschrift da auch machen, da merkt man schon auch, die sind jetzt voll aware bei diesen Themen. Also ja. Das ist angekommen. Und das bedeutet natürlich noch nicht, dass es bei den ganzen Menschen, die irgendwie wirklich, also mächtig sind in diesem Betrieb, angekommen ist. So, dass es auch bei denen, die entscheiden, wer welche Preise gewinnt, die überhaupt entscheiden, welche Themen ausgeschrieben werden, was bei Stipendien eigentlich gemacht werden darf und so, also was hohe Literatur ist. Aber die kriegen ja trotzdem auch diesen frischen Wind der jungen Kids mit, würde ich sagen.
Ja. Ja, ich denke auch, das ist irgendwie so einfach eine Frage der Zeit gewesen, dass so die Stimmen so lauter werden.
Ja, weißt du, das sind ja auch Leute, also die sind halt Mitte 20 und sich dieser Themen bewusst oder haben sich dazu schon viel mehr vielleicht sogar durchgelesen als ich jetzt. Ich bin Mitte 30 und als ich Mitte 20 war, war ich so weit weg von dem Ganzen. Also ja. Und das liegt schon auch am Internet, würde ich mal sagen.
Ja, klar. Aber ich meine, ja, mich würde es einfach schon, ich habe eben nicht so richtig den Vergleich, also weil ich mich eben eher so im anglophonen oder angloamerikanischen Raum damit beschäftigt habe. Aber mich würde schon interessieren, inwiefern also sich jetzt halt irgendwie diese Programme geändert haben und jetzt so eine neue Generation. Und wie das eben, also ich hatte dir ja auch diesen einen Text von Juno Diaz geschickt. Kein Ding,
aber ich habe ihn damals gern gelesen.
Genau, Juno Diaz, dessen Werk ich wirklich sehr, sehr liebe, den ich jetzt, also dessen Werk ich auch nicht cancele, aufgrund der Vorwürfe an ihn, weil ich eben finde, dass das in keinem Widerspruch steht, die Vorwürfe, leider, weil das eben alles auch schon in seiner Literatur drin ist.
Und der
auch
Vorwurf ist sexual assault an die Studentin, ne? Oder auf jeden Fall eklige
Macho. Also einfach wirklich sehr übergriffiges Verhalten und schon üble Sachen und aber das ist jetzt so ein bisschen Sidetrack. Aber genau, es ist halt einfach wirklich auch schon, ist auch schon da in dem Sinne. Kann man auch drüber sprechen.
In seinem Buch angelegt.
Genau.
So, ne? Ja, voll. Aber das, was er damals da erzählt hat, war ja auch, ne, seine Erfahrung an Schreibschulen,
genau.
Wo gesagt wird, wir schreiben hier nicht über Race, das ist keine Literatur.
Genau, so. Das war so, das ist, we never explored our racial identities or how they impacted our writing at all. Also es gab irgendwie den Glaube darin, dass das einfach keine Rolle spielt. Und in my workshop we never talked about race except on the rare occasion someone wanted to argue that race discussions were exactly the discussion a serious writer should not be having. Also dass das eben nicht kein Thema ist.
Ja.
Und dass es dann weniger literarisch ist. Gut, das ist jetzt so eine Erfahrung, die er in den 90ern gemacht hat, aber.
Und auch in den USA, da habe ich das Gefühl so, also ich glaube, das hätte niemals jetzt jemand in Leipzig oder Hildesheim so formuliert. Also das ist.
Aber da wäre ja noch nicht mal das Vokabular da.
Genau, gewesen. Ich will sagen, es ist eher, glaube ich, was krass Unbewusstes. Ja. Also das, was sozusagen jetzt aufbricht. Aber es war nicht wie so, wir lehren das nicht, weil wir glauben, sondern wir checken das nicht mal, dass das vielleicht.
Aber so das ist ja so eine subtile Art, genau dasselbe zu machen, so, ne? Also es ist nicht irrelevant, weil wir es nicht kennen, so. Deswegen kennen wir es nicht, weil es irrelevant ist.
Ja.
Und ich denke, also Ja, ich denke auch, dass das einfach, dass da der Käse auch nicht gegessen ist, auch wenn man jetzt neue Stimmen hat. Das wird irgendwie auch immer wieder kommen.
Ja, so, und ich meine, die neuen Stimmen sind nicht mal ein Prozent, würde ich sagen, von diesem Business. Also es sind ja immer noch krass wenige Leute. Da glaube ich auch, es müsste eigentlich so mega viel mehr Programme geben, die viel früher anfangen. Und nicht so komische, wacke kreativ schreiben in der Schule, wo ich so krass machen muss, sondern so irgendwas Geiles, wo ich halt auch Geld gewinnen kann, wenn ich 15 bin, weißt du?
Also findest du an sich so Programme, solltest, also genau, in den USA ist es ja so voll der Standard, diese MFA, Creative Writing.
Nee, so, ich bin nicht gegen Schreibschulen, ich habe davon profitiert und ich habe da, also es gibt ja Leute, die sagen, da kommt nur die gleiche Uniform Literatur raus.
Ja.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Sachen nicht lese, weil ich, ich fange ja jetzt erst gerade an, mich so für den deutschen, die deutschsprachige Gegenwartsliteratur zu interessieren. Nee, aber ich fände es halt cool, wenn es Programme gäbe, die sozusagen außerschulisch irgendwie cool sind. Also so wie es halt cool ist, eine Band zu haben.
Ja.
Weißt du? Sowas und nicht was, was ich halt mit meiner muffigen 50-, 60-jährigen weißen Lehrerin mache, die halt doch auch nur wieder Goethe gelesen hat und geil.
Also auch wieder Jugendarbeit,
also. Ja, genau, aber ohne, also schon mit so einem krassen künstlerischen Anspruch und nicht so ein, also natürlich auch so einen sozialen, aber so, ich wollte sowas eigentlich voll gern immer machen und denk so, ich liebe die Arbeit mit Jugendlichen und ich fänd's richtig cool, wenn wir was Geiles machen können, wo man zum Beispiel auch sagt so, wir denken auch Literatur halt nicht immer als so ein dickes Buch, ja, was dann so fertig sein muss, sondern gucken auch, okay, in was für Medien sind die eigentlich unterwegs und was, also was entsteht da schon an so irgendwie geilem Content, den man literarisieren kann. Und da habe ich das Gefühl, es gibt so mega wenig. Also es ist wie so...
Voll.
Genau, in der Schule ist es halt dieses Behäbige, man muss dann das machen, wenn die Lehrerin sagt, lass uns mal was kreativ schreiben. Und dann macht man es auch mit so komischen, altbackenen Übungen meistens. Selbst wenn diese Lehrerin, die sind ja cool und engagiert, ich will da jetzt gar nicht so so komisch da abschätzig drauf gucken. Aber es ist halt so voll selten fresh. Und dass aber junge Leute die Idee kriegen, dass Schreiben cool sein kann. Ne? Mhm. Und dass das einem was geben kann.
Make writing cool again.
Ja, dass es einem was geben kann, dass es ein gutes Gefühl geben kann, dass es halt genauso cool ist wie zu singen. Ja?
Absolut. Weil das ist halt zu tanzen, all diese Sachen, die also halt eben auch an Communities of Color immer so ein bisschen eher rangehen.
Ja, weil sie körperlich sind und weil du sie selber machen kannst. Ja. Deswegen gibt es so viel schwarze Athleten und also Leistungssportler und krasse und
halt so die Klischees. Aber ich meine, gut, es gibt auch noch eine Spoken-Word-Tradition, die natürlich auch wichtig ist.
Aber nicht so in Deutschland.
Aber halt auch nicht in Deutschland. Also wird auch mehr, ne?
Ja. Beziehungsweise diese Poetry-Slam-Tradition ist ja, würde ich sagen...
Das ist nochmal was anderes.
Ja, weil...
Der Hathänger mir auch einen guten Text geschrieben. Kann man sich nochmal... ich wollte nochmal, also was da so mitschwingt und in diesem Kommentar, so neidisch, ne? Oh, du hast ja jetzt so voll den Fundus und und was dann, wie du eben meintest, da ist eben die Kompetitivität und was mitschwingt, ist so, ja, du, der Markt will dich jetzt, ne?
Ja.
Das finde ich schon super problematisch.
Es ist mega problematisch, weil es auf einmal so argumentiert, als ob der Markt ja so plötzlich sich verändert hat und das ist aber jetzt ein Problem. Also wenn früher der Markt nur alte weiße Autoren wollte, war der Markt sozusagen der Richter.
Neutral.
Der okaye Richter und jetzt ist er auf einmal sozusagen der Korrumpierte.
Ja.
Der Beweis für das Korrumpierte. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass es auch sowas gibt. Also es gibt die Leute, also ich glaube auch die großen Verlage wissen jetzt, wir brauchen auch echt Leute of Color, so die geile Sachen erzählen oder die geil schreiben können. Und da das aber eben so ist, dass die das, also durch eben diese verhinderten Zugänge und so weiter, gar nicht so krass viele gibt, die man so leicht finden kann.
Ja.
Glaube ich, gibt's natürlich dann auch so wie so, dass man jetzt das erste Mal einen Bonus hat. Aber das ist kein Bonus im Sinne von...
Das ist in dem Sinne ja kein Bonus, weil...
Dass man einen Vorteil anderen hat gegenüber hat, sondern es ist natürlich so ein... okay, jetzt ist das interessant, weil es endlich auch das mal in den Fokus rückt. So, und das ist halt voll spät.
Voll. So. Ja, ich denke also, das ist...
Ich würde ja auch nicht sagen, die ganzen MeToo-Debatten sind jetzt gelaufen so. Und das ist aber... Gut. Also, und jetzt wollen natürlich Verlage mehr so Texte von Frauen oder
ich denke auch so. In Deutschland geht es wahrscheinlich eher so jetzt so eher um Gender-Thematiken erstmal so.
Das weiß ich nicht, aber selbst wenn, also ich will ja nur sagen, die Argumentation dahinter, ne, dann zu sagen, na toll, jetzt ist MeToo da und jetzt haben Männer keine Chance mehr, gute Literatur zu produzieren, weil der Markt will das. Das ist ja halt so ein krasser Bullshit so. Weil da würde ich ja auch sofort sehen, so, nee, es sind einfach krass viele Stimmen, die lange nicht gehört wurden und das ist das Problem. Ja. Dass sie jetzt gehört werden, ist halt kein Problem. Dass der Markt das zum Beispiel auch kapiert hat, ist nichts Schlechtes.
Ja. Ja, und so viel verändert sich ja dann auch nicht. Aber ich glaube, man muss da echt aufpassen, also was diese Diskurse angeht und da irgendwie auch so wachsam sein, weil, wie gesagt, also ich kann das jetzt eher so nicht so für den deutschen Kontext so sagen, aber also im angloamerikanischen war es dann eben schon so, das gab eben eine gewisse Öffnung und dann wurden diversere AutorInnen in diese Programme aufgenommen oder haben eben erfolgreich aus diesen Programmen raus veröffentlicht. Und dann fand ich das schon sehr interessant oder bemerkenswert, dass eben zeitgleich, also bei aller berechtigter Kritik, die man an so Institutionen haben kann, also wie an allen Institutionen, auch Schreibprogramme kann man kritisieren, aber ich fand es interessant, dass das diese Kritik daran so gleichzeitig so laut wurde. Also die, es war auch eben in den USA und so, ging es auch darum, ja, die machen Kritik irgendwie so formelhaft und marktförmig und so. Das ist vielleicht berechtigt und so, aber es gab dann eben auch sehr konservative Stimmen, die sowas sagten wie, also, ja, also da konnte man auch so den, also förmlich so den Elitismus raustriefen hören, so wie, ja, also das verliert jetzt an Qualität und, also mehr oder weniger durch die Blume, so diese Programme, Literaturprogramme und Schreibschulen, die produzieren eigentlich zu viele POC-Bücher und das ist jetzt halt der Markt, der heiß ist und hat aber nichts mehr mit Qualität zu tun. Und ich glaube einfach, also an dem Punkt muss man so ein bisschen innehalten und das auch mit Abstand wahrnehmen.
Das ist halt reaktionär.
Genau, das ist einfach ein Backlash. Also und das, das wird auf jeden Fall oder passiert vielleicht auch schon in Deutschland. Also es gibt halt einen politischen Backlash wie überall, weil es um Macht geht und um Kapital, also um also jegliche Form von Kapital, soziales, kulturelles Kapital und das wird eben nicht freiwillig aufgegeben oder geteilt.
Ja. Zumal auch diese, sozusagen, wer sind diese Stimmen, die wiederum kritisieren, dass also mit sozusagen mehr Leute, mehr POCs, die schreiben, kommt ja auch die Überlegung, vielleicht brauchen wir auch mal mehr KritikerInnen, die nicht alle weiß und
Aber, ja, so. Stimmt.
Und das ist ja auch, also sozusagen mit diesem, die Leute, die diesen Backlash quasi pushen oder davon überzeugt sind, dass zu viel Literatur von POCs produziert wird, die wissen das vielleicht nicht genau, aber die fühlen sich ja dann vielleicht auch in ihrer KritikerInnen-Position bedroht.
Definitiv.
Weil klar ist, auch das könnte sich dann auch mal ändern.
Ja, das ist einfach, ich glaube, irgendwie ganz gut im Hinterkopf zu halten für alle da draußen, so die eben, ja, auch so marginalisierten Positionen heraus Kultur schaffen und so, dass das halt einfach, also was früher Multikulti hieß oder jetzt Diversity, das klingt irgendwie manchmal so nett und ja, das wird dann jetzt bunter, aber das ist halt, es wird halt nicht nett, weil also überall, wo es um Macht geht, wird's also überall, wo eben Macht konzentriert ist und diese Macht jetzt so ein bisschen geteilt werden soll, da wird's eben Widerstand geben. Und dieser Widerstand kann sich halt auch in so einer überspitzten Kritik äußern, finde ich, oder denke ich. So aus einer Ferndiagnose jetzt, weil das definitiv, in den USA war das definitiv so und in England, also da gab es dann auch Kritik an Preisen, also so wie am Booker-Preis und so, dass das irgendwie jetzt so ein Multicultural Taste ist, was auch immer das heißt.
Naja.
Also durch die Blume, ne? Weil die, also die Leute sind ja nicht blöd, aber
ja, oder die Leute peilen es halt auch selber nicht. Also sind
sie, oder sie, wie du meintest, ja, sie merken gar nicht, wo sie so. Also es geht ihnen wohl, die haben Angst oder es geht ihnen an die Substanz, denken sie.
Ja, oder das, was sie bisher halt richtig fanden, ist halt plötzlich nicht mehr für alle richtig.
Klar.
Oder für alle stimmig oder adäquat repräsentativ. Und da kann man nicht sagen, stimmt, ich lag vielleicht falsch die letzten 40 Jahre und ja, habe was aus dem Blick verloren, sondern das stimmt jetzt nicht mehr, wo sich's verändert.
Ja.
Wir sprechen da irgendwie so bisschen drüber natürlich, als ob das auch so halb witzig wäre. Das sind natürlich, also ich glaube, für diesen Literaturbetrieb produziert das natürlich Realitäten, die irgendwie kacke sind, weil es ist Ausschluss. Aber dieses gesamte, diese gesamte Mentalität oder dieser State of Mind produziert ja halt einfach auch krass rassistische Gewalt und Scheiße.
Ja, und das ist halt so Teil eines allgemeinen Backlash, also genau. Keine Frage.
Ja, also genau, ich will jetzt gar nicht so sagen, whataboutism-mäßig, aber dieses, genau, der Literaturbetrieb, das ist halt ja auch so ein relativ elitärer Bereich, so. Und ich glaube, da geht voll der Shit ab, aber das ist nicht der Shit, der mich zum Beispiel umtreibt. Also ich merke so, klar, ja. Ich rede zum Beispiel darüber, was ich denke über den deutschen Literaturbetrieb. Oder genau, ich fange jetzt an nachzudenken über, was gibt's eigentlich für große Preise und was bedeuten die und wer hat das eigentlich immer gewonnen in den letzten Jahren? Und was ist das? Also was liest Deutschland mehrheitlich und so? Aber das ist, genau, also da denke ich jetzt drüber nach, weil das Teil meines Berufs ist. Aber was mich wirklich umtreibt, ist so, wie kann ich halt junge Kids ranholen, dass sie so wirklich auch irgendwie schreiben, für sich entdecken und es auch umdenken so und neu denken. Solche Sachen. Und wie kann ich ein zweites Buch schreiben, ohne dass ich die ganze Zeit diesen Betrieb jetzt mitdenke, weil ich ihn jetzt immer besser kennenlerne.
Ja, schräg. Und das ist vielleicht nochmal so ein letzter Punkt, den ich irgendwie auch interessant fand, ist eben die Audience oder so, ne? Also das Publikum. Mhm. Und vielleicht kann, also genau, einhergehend damit fände ich es eigentlich auch interessant, wenn du mir nochmal erzählst,
wie das so gelaufen ist.
Wie das mit deinem Buch so lief. Also wir haben da jetzt ja inhaltlich irgendwie wenig drüber geredet, weil Leute sollen es ja auch lesen und so.
Ja.
Aber ich finde es eben, also genau, ich finde, du machst eben genau das. Du gehst ja auch, du hast so formale Entscheidungen getroffen. Also so sehe ich das, wie du eben mit dem Thema umgehst.
Ich glaube, also mitten im Schreiben hatte ich eine Lesung bei Eyoto im Wedding und da waren ausschließlich schwarzes Publikum, also oder mehrheitlich auf jeden Fall. Und da habe ich eine Stelle vorgelesen, von der ich dann in der Situation gemerkt habe, das ist gar nicht so cool, das jetzt hier gerade vorzulesen.
Welche war das?
Das ist diese Passage mit das dreifache Problem mit der Banane und dann so Uga, 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 Aua. So, und so, wo ich so dachte, in dem Raum das so vorzulesen.
Wissen das ja eh.
Ja, genau, sie wissen das eh und sie haben es vielleicht auch schon irgendwie mal schmerzlich erfahren oder an den Kopf geworfen bekommen. Aber vor allem ist es ja auch, also diese Art der Stimme ist ja an der Stelle so irgendwie so komisch, entweder zynisch oder so, naja, auf jeden Fall eher etwas reproduzierend, was nicht cool ist für schwarze Menschen, als es zu brechen an der Stelle. Obwohl es natürlich über diese Übersteigerung halt es dann doch bricht. Ja. Anyway, auf jeden Fall habe ich das dann da in dem Raum dann so gemerkt und danach auch mit einer Freundin gesprochen, die du unbedingt auch bald mal hier einladen sollst, Ines Johnson Spain, eine tolle Frau, die einen tollen Film gemacht hat.
Ah ja,
ein Dokumentarfilm, genau, über ihr Leben. Und die meinte auch, ja, dass diese Stelle, das war einfach weird, so. Das war irgendwie, es hat sich nicht richtig angefühlt. Und daraufhin habe ich dann gemerkt, ja, ich habe offensichtlich kein schwarzes Publikum mitgedacht. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass ich ausschließlich an weißes Publikum gedacht habe. Ich habe während des Schreibens vor allem natürlich erstmal nur mich mit mir auseinandergesetzt. Und diesen Erfahrungsräumen, von denen ich durch Freundinnen erfahren habe oder auch durch meine Biografie. Das Buch ist beides. Das Buch richtet sich in irgendeiner Form an ein weißes Publikum, weil es halt immer wieder auch versucht, Rassismuserfahrungen zu vermitteln. Hm. Auf irgendeine Art ist da so ein, da ist immer wieder ein Angebot drin, guck mal, so kann das sein. Das, ja. Und jetzt ist hier noch so eine Geschichte und jetzt ist hier auch noch am Bahngleis, kommt auch noch dieser Nazi und das fühlt sich so an. Also diese Sachen sind ja total da drin. Gleichzeitig kriege ich ja auch voll viel Feedback von nicht weißen Leuten, dass sie das krass berührt, weil sie natürlich da drin repräsentiert werden. Ja. Und das insofern richtet sich irgendwie auch an nicht weiße Leute. Am Ende, also ist es für mich so, ein Freund hat zu mir gesagt, ey, wenn du Teil einer schwarzen Community wärst, hättest du das Buch so nicht geschrieben. Das hättest du so nicht machen können. Und das ist vielleicht sozusagen...
Was meinst du, was er damit meint?
Also, genau, das ist vielleicht dein Vorteil für dieses Buch gewesen. Das meint, dass wäre ich Teil einer Community, würde es mir natürlich nicht einfallen, zum Teil auch rassistische Sprache zu benutzen und immer wieder diese Sachen zu schildern, die dann in der Schilderung halt doch wieder das reproduzieren. Dann würde ich vielleicht eher sowas versuchen, wie zum Beispiel Sharon, dass ich eine Erzählerin habe, die eine schwarze Frau ist und die eigentlich so ein ganz normales Leben führt. Mhm. Und ich würde versuchen, eine schwarze Person in aller Selbstverständlichkeit darzustellen, die sozusagen nicht immer wieder auch Hautfarbe zum Thema hat.
Ja.
Und das habe ich aber nicht gemacht. Das habe ich natürlich sehr bewusst nicht gemacht, eben weil ich da vieles auch für mich nochmal aufarbeiten wollte. Und das genau, dass eben Rassismus halt ein wichtiges Thema in dem Buch ist. Und insofern ich diese Sachen irgendwie dann doch auch benennen muss, eben weil sie auch diese Vermittlungsleistung machen.
Ja.
Also bottom line, ich glaube, ich habe es für niemanden geschrieben, regarding race, aber ich habe es auch gleichzeitig, habe ich trotzdem natürlich auch Ausschlussmechanismen irgendwie gemacht, während ich das geschrieben habe. Und ich wünsche mir für mein nächstes Buch, dass ich das schaffe, dieses Thema zu bearbeiten, also weil dieses Rassismus-Thema wird natürlich nicht einfach jetzt vorbei sein mit dem ersten Buch. Also, so leicht hat es niemand, wenn er so das mal tackelt. Ich würde mir natürlich dann wünschen, dass ich, wenn ich mit dem Buch vor einem alten, weißen Publikum sitze, das Gefühl habe, ja, es kann sich jetzt an euch richten, aber dass ich auch, wenn ich mal vor einem komplett schwarzen Publikum sitze, denke, das ist alles auch cool für euch, was ich hier geschrieben habe. Oder es ist schmerzhaft auf die richtige Art, nicht, also, nicht auf die Sachen wiederholt.
Ja.
Und, also, genau, ich habe ein paar Ideen, wie ich das mache, aber es ist nicht einfach. Es ist, glaube ich, grundsätzlich auch überhaupt.
Es ist einfach nicht einfach. Nee. Also, ich glaube, das ist so, das ist für mich so, das Fazit so, das ist einfach unheimlich komplex. Und das macht aber auch einfach so ein super gutes Thema. Und ich würde auch sagen, es sollte auf keinen Fall auch der Eindruck entstehen, dass man, dass das nicht für alle relevant und interessant ist und dass das nicht ein total so guter Topper ist für Literatur. Also dass man es komplex machen kann und soll und so wie alles irgendwie feinfühlig, weil es einfach unsere Realität strukturiert. Und wenn man Realität komplex darstellen will, dann sollte das irgendwie, genau, ein Literaturtipp wäre dann irgendwie noch zum Beispiel diese Kurzgeschichte von Toni Morrison, Rezitativ, wo sie eben so komplett damit spielt, also mit so Racial Markers und Rassifizierung und aber nicht auflöst. Also es geht um zwei Mädchen,
Frauen, ne?
Genau.
Ja.
Und man weiß einfach nicht, welche ist jetzt schwarz, welche ist weiß und spielt so komplett mit unserer Erwartung, dass wir das wissen wollen und dass wir es wissen müssen und dass wir eigentlich auch davon ausgehen. Und es kann mir auch kaum jemand erzählen, dass das nicht eine Rolle spielt, wenn man liest oder zumindest nicht in irgendwie auf irgendeiner Ebene sich jemand halt schon denkt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also ich habe jetzt auch, genau, ich habe die Zusammenfassung von auf Wikipedia gelesen von dieser Geschichte, ich kannte die nicht und habe natürlich auch sofort überlegt, welche von diesen beiden Frauen hat welche Hautfarbe und was ändert das? Also war die, die jetzt den Millionär dann irgendwie oder diesen sehr reichen Mann später heiratet, denke ich sofort, die es weiß, aber vielleicht auch nicht und so, also warum will ich,
und warum nicht?
Genau, warum ist das für mich so wichtig, das zu wissen?
Genau.
Kann ich mich, also dann kann ich mich besser in der Welt orientieren, die genau diese Teilung macht. Toni Morrison hat ja zuletzt dieses The Origin of Others noch geschrieben.
Diese Lectures.
Ja. Da gibt's, glaube ich, auch eine Stelle, wo sie eben sagt, dass sie so verschiedene Sachen probiert hat, dass sie erst sehr explizit race, dann eben so, ich benenne es gar nicht mehr und setze eben diese Marker. Aber dass egal, was sie macht, sie natürlich immer wieder, also mit diesem Thema ringt.
Und das ist eben genau, es ist auf jeden Fall ein Ring, also es ist ein Annähern und so, da gibt's auch keine finale Antwort oder so. Oder keine, aber es ist einfach spannend und so interessant und das sollte natürlich auch von weißen Menschen gemacht werden, denn auch sie sind rassifiziert, so als weiß.
Ich habe auch mal einen Workshop gegeben, zum Beispiel in München, da ging es um Blackness in der Musik. Na, und dann haben wir aber auch so ein Gespräch geführt, was es eigentlich für die komplett weiße TeilnehmerInnenschaft bedeutet, weiß zu sein. Und es waren alles ziemlich fitte, sehr sympathische Leute, Anfang 20. Und da wurde so also immer auch mal wieder gesagt, ja, ich bin weiß, aber das ist für mich eigentlich kein Thema und ich finde auch nicht, dass Hautfarbe eine Rolle spielen sollte.
Sie sind halt so mega aware, dass es für schwarze Menschen sozusagen nicht, also kein Drumherumkommen gibt an der Auseinandersetzung mit der eigenen Hautfarbe. Und trotzdem sind sie so wie, aber ich bin weiß und das sollte kein Thema sein. Und dachte ich, ja klar, das steckt, das ist einfach immer noch komplett in unserer Gesellschaft drin, dass weiße Menschen sich als universell begreifen und nicht als weiß. Und Insofern muss es noch krass viel Literatur geben, die sich damit auseinandersetzt.
Ja, genau. Also ich denke auch, es ist einfach, also diese Fantasy of Whiteness hält sich so und eben auch in ihrer Fantasy-Eigenschaft, dass sie nicht hinterfragt wird. Und also da muss wirklich noch viel passieren. Ich finde auch, ich finde das Hinterfragen selbst interessant. Also warum interessieren uns diese Dinge so? Ich finde, da kann man wirklich viel mitmachen. Und so im Stichpunkt Whiteness wollte ich auch nochmal auf Claudia Rankine so zu sprechen kommen, die auch so toll ist. Ich liebe sie so sehr. Und die sich eben auch einerseits dagegen gewehrt hat, dass eben Poetry, die politisch ist, immer Sociology ist, aber irgendwie alles mögliche andere, aber nicht mehr Poetry. Wobei absolut klar ist, dass sie wunderschöne Poetry schreibt. Und sie wollte ich auch nochmal zitieren. Sie sagt nämlich, dass Literature, Writing is and should be an arena full of discomfort, as we try to keep present the differences that keep us in relation. Weiß nicht, ob ich das jetzt übersetzen muss, aber jedenfalls, es darf halt auch wehtun und es muss ja halt auch wehtun. Und es ist irgendwie nicht, man muss das nicht auflösen, aber es kann irgendwie auch nicht sein, dass sich nur wenige Leute daran abarbeiten. Ja. Also einerseits, weil es schade ist, weil es irgendwie ein reicher Fundus ist, finde ich, und andererseits, weil es irgendwie auch Arbeit ist, ne? Möchtest du jetzt noch was sagen?
Amen. Nein, möchte ich nicht. Hast du? So.
Hat sie recht.
Hat sie recht.
Hat sie recht. Dann danke ich dir.
Pissy, der Podcast von Missy Magazin.